Guten Morgen. Ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen tief, bin erkältet. Ich bete am besten zum Anfang. Herr, ich danke, dass du redest durch dein Wort. Zu jedem individuell. Du bist ein guter Gott mit guten Plänen, mit guten Gedanken. Tu unsere Ohren auf, nimm vielleicht teilweise diese Hülle weg, dass wir dich verstehen, dich begreifen, dein Wort besser verstehen. Amen. Ich bin der Markus, bin verheiratet mit dem Michi, habe 4 Kinder, bin hier seit über 30 Jahren in der Gemeinde und war jahrelang in der Industrie und bin aktuell auf dem Weg in Vollzeit, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Das heißt, ich bewege mich gerade ein bisschen theologisch. Und da ist der Josef eine ganz interessante Sache. Das haben wir natürlich mit dem heutigen Tag etwas, was ich so auch noch nie hatte. Ich versuche etwas fortzusetzen, was ich im Juli angefangen habe, nämlich über den Josef zu predigen. Damals ging es um Überraschung oder überwältigt sein. Jetzt sind wir beim Thema Friede, aber wisst ihr was, beim Josef ist alles drin. Und deswegen kann man relativ entspannt jetzt auf das Thema Friede beim Josef gehen. Und ich würde sagen, beim Josef fängt es an mit einem wackeligen Frieden, dann wird es ein Kampf um Frieden und schwierige Umstände und dann zum Schluss starker Frieden und Umstände des Friedens. Und weil ich jetzt weiß, dass doch ein paar, vielleicht darf ich mal kurz sehen, wer war denn im Juli, als ich den ersten Teil gemacht habe, da? Aber doch auch einige nicht. Wir machen den Schnelldurchlauf vom Anfang, dass ihr zumindest alle gemeinsam an dem Punkt seid, wo wir dann praktisch weitermachen. Also Josef ist einer der Erzväter, ist Enkel, Urenkel vom Abraham in 4. Generation. Das Ganze spielt 1650 vor Christus. Der Josef ist der 11. Sohn von insgesamt 12 und ist Lieblingssohn seines Vaters vom Jakob. Und dieses Lieblingssohnmäßige zieht nicht bloß den Neid, sondern schon den Hass seiner Brüder auf sich. Und irgendwann, im Alter von circa 17, hat er dann auch Träume, die er seinen Geschwistern erzählt. Und in diesen Träumen verbeugen die sich vor ihm. Also ich sag mal, in einem patriarchalen System, die Älteren verbeugen sich vor dem Jüngeren. Das kommt ganz schlecht. Also die haben dann noch mehr ihn gehasst danach. Und er hat auch seinem Vater immer wieder erzählt, was die Jungs so treiben. Und die haben ziemlich üble Geschichten gemacht. Also er hat erzählt, was die Leute über seine Brüder so erzählen. Und hat, also er war ein Whistleblower. Somit wusste sein Vater Bescheid, was da läuft. Und ich glaube, das war für den Jakob gar nicht einfach, was da teilweise passiert ist. Irgendwann hat dann der Jakob seinen, ich glaube, ich muss was anschalten, sorry. Genau. Es gibt auch Bilder dazu, also hier sind die Träume. Ja, einmal von den Sternen, einmal von den. Und dann befiehlt der Jakob seinen Sohn irgendwann mal, seine Brüder zu suchen, nach ihnen zu schauen. Und er wandert dann 100 Kilometer, ich sag mal wirklich durch die Pampa, damals war dort nicht so viel. Und er besucht sie und diese Brüder, die ihn hassen, beschließen, eigentlich ihn zu töten. Aber irgendwie kommen sie auf die Idee, es wäre vielleicht besser, ihn als Sklave zu verkaufen, weil zufällig gerade eine Karawane vorbeikommt. Was für ein Zufall. Und da würde ich sagen, da fängt die schwierige Zeit an. Kampf um Frieden, Kampf um Ausgewogenheit, eine innere Balance. Weil wenn du in Sklaverei kommst, wenn du gefangen bist, würde ich aber mal sagen, das sind Umstände, da wird das einfach dieses Thema Friede, Friede mit deinem Umfeld, Friede mit dir, schwieriger. Der Josef wird also verkauft in die Sklaverei, wird dann in Ägypten von dem Oberbefehlshaber, der Leibwache des Pharaos, gekauft, landet dort im Haus des Pharaos und wird dort relativ schnell der zweite Mann, weil er einfach das, was er macht, richtig gut macht. Und da müsste ich schon das Erste euch mitgeben. Wie kann es sein, dass jemand so einen guten Job macht unter solchen schwierigen Umständen? Da muss irgendwas besonders in ihm sein. Während im Prinzip die Familie weiterhin zu Hause ist und die Brüder dem Vater, als sie praktisch hier ihn verkauft haben, das Kleidungsstück vom Josef in Tierblut getaucht haben und behauptet haben, er wäre tot. Und wisst ihr was? Ab diesem Zeitpunkt war der Schatten Josefs und die Präsenz von ihm, obwohl er weg war, noch viel stärker als vorher. Denn das Leid vom Jakob, das werden wir später noch sehen, war so groß, der hat es nicht mehr überwunden. Und es stand immer im Raum, auch wenn die Brüder ihn gesehen haben, das werden wir später sehen. Der Potiphar hat eine Frau, die irgendwie, der Josef war anscheinend unglaublich hübsch und die wollte den ins Bett kriegen und er hat sich da aber nicht drauf eingelassen. Und wie gesagt, das Ganze passiert ja, ohne dass irgendeiner von denen das Wort Gottes hat. Da gab es keine Bibel. Und das scheint aber irgendwie so in ihm drin gewesen zu sein. Wie sollte ich denn ein so großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Also dem Josef war auch damals schon klar, das geht gar nicht. Ziehe ich wirklich den Hut, da können wir uns sehr, sehr viel als Vorbild nehmen in diesen Umständen. Er wird aufgrund dessen, dass er verführt werden soll, aber dem widersteht, ins Gefängnis geworfen. Unschuldig. Und das Besondere ist, er ist dort und die Bibel sagt nichts. Und jetzt fangen wir praktisch, jetzt gehen wir weiter in der Geschichte. Jetzt kommt die Fortsetzung vom Juli, also jetzt kommt das neue Teil für alle. Also jetzt ist für alle neu. Relativ schnell wird er auch dort als Oberster gesetzt, der praktisch sich um alles kümmert. Und ich habe zuerst gedacht, wow, super Typ, genial, Josef, spitze, auch da wieder, hast dich rangehalten. Aber wisst ihr, was mir gestern aufgefallen ist, und ich bin seit 30 Jahren Christ und lese die Bibel, der Oberste vom Gefängnis war der Oberste der Leibwache. Das war der Potiphar. Steht kein Name drin, aber steht drin, dass der Oberste der Leibwache gleichzeitig der Oberste war übers Gefängnis. Also manchmal ist es gut, wenn wir in unseren Beziehungen ordentlich miteinander umgehen, weil man trifft sich immer zweimal im Leben. Und dann passiert etwas Besonderes, also er leidet dort, also eine Zeit, Kampf um Frieden, im Knast, unschuldig. Und dann passiert etwas, und zwar, ihr seht hier links zwei Personen, das ist der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos. Und zwar die Obersten von den Mundschenken und die Oberste vom Bäcker, die haben sich irgendwas zu Schulden kommen lassen und der Pharao wirft sie in den Knast. Und der Oberste der Leibwache befiehlt, dass er Josef sie um die kümmern. Also da könnt ihr das nachlesen. Ich kann es ja mal vorlesen, was hier steht. Und der Pharao ließ sie in das Haus des Obersten der Leibwache ins Gefängnis werfen, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache gab ihnen Josef, dass er ihnen diente. Also Josef musste sich um die zwei Jungs kümmern und irgendwann morgens sind die aufgewacht, waren total betrübt. Josef ist es aufgefallen, hat sie gefragt, was ist los mit euch? Ja, wir hatten den Traum. Und er erzählt mir den Traum. Und da, das haben wir dem List schon gehört, vorher war Josef Träumer und jetzt wird er zum Traumdeuter. Aber er sagt hier in aller Deutlichkeit, er sagt ihnen, das steht im 1. Mose 40, 8, Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt es mir. Dann erzählt der Erste, nämlich der Mundschenk, was er geträumt hat. Und der Josef hat eine Auslegung vor Gott und sagt ihm, in drei Tagen wirst du wieder eingesetzt in alle Ehren. Der Bäcker denkt, gute Geschichte, gutes Ende, erzähle ich meine auch. Josef legt auch ihm den Traum aus und leider muss der Bäcker sterben. Manchmal ist es so. Und bevor der Mundschenk wieder eingesetzt wird, sagt der Josef, bitte, wenn du zurückgehst zum Pharao, denk an mich. Sind wir wieder bei dem Thema, man begegnet sich immer zweimal im Leben. Und es dauert 2 Jahre. 2 Jahre dauert es, bis der Mundschenk an ihn denkt, nämlich was passiert. Der Pharao hat einen Traum. Und zwar träumt der Pharao 2-mal denselben Traum in der Nacht und keiner kann ihn auslegen. Und es geht hin und her und der Mundschenk plötzlich erinnert sich und sagt, da war doch mal jemand, der hat mir einen Traum ausgelegt. Und sagt, Pharao, ich kenne da jemanden, der heißt Josef, der kennt sich mit Traumdeutung aus. Josef kommt dann zum Hof am Pharao und deutet ihm den Traum. Und auch hier wieder bekennt er Gott ganz klar und sagt, Josef antwortet dem Pharao in 1. Mose 41, 16, das steht nicht bei mir. Gott wird doch dem Pharao Gutes verkünden. Und der Traum, die Auslegung davon ist, 7 Jahre reife Ernte, gute Zeit und danach 7 Jahre ganz dürre, schlimme Jahre. Und um dem Ganzen zu entgehen, wie können wir das managen, setzt der Pharao den Josef ein. Und da würde ich sagen, da beginnt eine Zeit von Frieden, von Stärke, von Ruhe und der Kampf hat aufgehört. Das heißt also, von einem wackeligen Frieden zu einem Friedenskampf hin zu einer Zeit des Friedens und der Stärke. Und irgendwo scheint diese Entwicklung, die der Josef gemacht hat, auch für diese Zeit später notwendig gewesen zu sein. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn die Hungersnot ist so groß, dass die irgendwann auch, dann 7 Jahre gute und dann im zweiten der schlechten 7 Jahre, also manchmal nach 9 Jahren, trifft es auch die ganze Gegend dort, also auch Israel oder Palästina und auch dort landet die Hungersnot und der Jakob entscheidet irgendwann, dass er seine Söhne dort runter schickt, damit die dort Getreide kaufen, weil das war einfach allgemein bekannt, dass das geht. Und jetzt sagt er aber nicht, ihr nehmt mir den Benjamin, das war der 12., also war der kleine Bruder vom Josef, es könnte ihm ein Unfall zustoßen. Also der Kleine musste daheim bleiben, die 10, die durften gehen. Und als sie dann praktisch irgendwie dann beim Josef landen, beim Pharao, erkennt er sie, gibt sich aber selber nicht zu erkennen. Also ihr müsst euch vorstellen, die haben wahrscheinlich alle solche Bärte, solche Gewänder und der Pharao war ägyptisch, ohne Bart, wahrscheinlich geschminkt. Vielleicht hat er auch irgendwie was aufgehabt, hat sich ja auch enorm verändert. Also sie haben ihn nicht erkannt. Und das Interessante ist das, hier passiert etwas, was der Josef Jahre vorher geträumt hat, nämlich die Brüder fallen vor ihm nieder. Und wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir Dinge in uns haben, wir können das nicht, manchmal nicht mal benennen, und irgendwann vergehen Jahre und plötzlich ist der Moment da, da weißt du, wow, das hat Gott geredet, es hat sich erfüllt. Und vielleicht war das auch das, was ihn durchhalten hat lassen, diese ganze schwierige Zeit. Weil ich meine, wenn Gott einen Traum gibt, dass sich die Brüder irgendwann verneigen, dann muss ich denen ja auch mal irgendwann wieder begegnen und die müssen sich vor mir verneigen. Das heißt also, sie verneigen sich vor ihm und jetzt, das habe ich bisher nie richtig einordnen können, was dann passiert. Und zwar, er befragt sie, ihr seid doch Kundschafter, ihr wollt das Land auskundschaften, ihr seid doch Feinde und er kriegt so langsam raus die ganze Story, nämlich sie bekennen auch, dass es da irgendwann mal einen anderen Bruder gab und schwierige Zeiten und er lässt sie nicht raus aus dem Ding und sagt, wenn er wiederkommt, müsst ihr den kleinsten Bruder auch mitbringen und als Pfand behalte ich einen da. Und wenn man es genau anguckt, der Simeon, das war vielleicht auch einer von den etwas, sagen wir mal, kräftigeren, der vielleicht auch ein bisschen aggressiver war, der vielleicht sogar, und ich lese es mal kurz vor, weil das hat mich sehr bewegt, in 1. Mose 42, 21, sie reden miteinander, der Josef kann sie verstehen, sie denken, er versteht es nicht, sie sagten aber einer zum anderen, das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten nicht auf ihn hören. Darum kommt nun dieses Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen: Sagte ich euch damals nicht, versündigt euch nicht an dem Jungen? Und ihr wolltet nicht hören, nun wird sein Blut gefordert. Die haben sehr wohl gewusst, was sie gemacht haben. Und vielleicht hat sich der Josef explizit den Simon rausgesucht, weil er sagt, der hat am lautesten hier, der war am aggressivsten, den nehmen wir jetzt mal ein bisschen hier ins Gefängnis. Und was ich jetzt mittlerweile verstanden habe, ist Folgendes: Der Josef wollte rauskriegen, ob sich in diesen über 20 Jahren irgendwas mit seinen Brüdern getan hat. Ist da irgendwas passiert? Und man kann beinahe sagen, das ist wie so ein Testing. Die gehen praktisch zurück mit Säcken voll Weizen und da steht, ist überall nur das Geld drauf. Also das heißt praktisch, die haben nichts bezahlt. Und ich glaube, er will rauskriegen, sind sie ehrlich? Sind sie immer noch Betrüger wie früher? Was passiert jetzt? Und als die Brüder zurückkommen zu ihrem Vater, sagen sie, das nächste Mal, wenn wir gehen, müssen wir aber den Kleinen mitnehmen. Und auch hier wird wieder sehr, sehr deutlich, was das mit dem Jakob macht. Weil er sagt, wenn dem jetzt noch was passiert, dann gehe ich in völliger Trauer, also in praktisch im völligen Unfrieden, gehe ich zu den Toten. Tut mir das nicht an, weil er dann schon befürchtet hat, dass da irgendwas da ist. Und dann merkt man, wie das Schicksal manchmal so tief geht. Und wisst ihr, was interessant ist? Normalerweise hat ja Gott zu diesen Erzvätern geredet. In der Bibel scheint es 20, 25 Jahre war Stillstand. Da war Sendepause zwischen Jakob und Gott. Ich weiß nicht, ob er nicht gefragt hat oder Gott nicht geantwortet hat, aber die Bibel berichtet nichts darüber. Nachdem die Brüder mit dem Weizen nach Hause gekommen sind, ist er irgendwann zu Ende und müssen wieder runtergehen und müssen jetzt praktisch einen kleinen Bruder mitnehmen. Und ich, um die Geschichte etwas kürzer zu machen, Josef, als sie dann wiederkommen und wieder weggeschickt werden mit Säcken voll mit dem Bezahlten, offenbart er sich irgendwann ihnen. Er sagt, ich bin der Josef. Und sie werfen sich nochmal vor ihm nieder und haben natürlich Angst, dass jetzt irgendwas mit ihnen passiert. Und er sagt, nee, hat Gott alles geplant. Und wisst ihr, manchmal, wenn wir in der Situation drin sind, dann wissen wir nicht, ist da Gott drin oder ist er nicht drin? Wie ist er drin? Wir können unser Schicksal manchmal erst begreifen. Und zwar, weil Josef den Auftrag hatte, eigentlich seine Familie, das Volk Israel, zu retten. Josef vergibt ihnen. Wenn du in Sklaverei verkauft wirst und landest im Gefängnis und musst jahrelang Drangsal, unschuldig erleben, kannst du vergeben? Könntest du vergeben? Also ich meine, wir wissen ja, wir sind ja Kinder Gottes, Jesus in unser Herz ausgegossen. Natürlich, du musst ja. Aber wisst ihr was, es ist gar nicht so einfach. Das alles hindert sich zu lassen, zu sagen, das hat eigentlich Gott gemacht. Und manchmal ist es so, dass Umstände auch zu Erfüllungsgehilfen werden. Und wenn wir immer nur im Rückblick das Schlimme oder Böse anschauen, dann kann es sein, dass wir das Gute, das vor uns liegt, nicht erfassen können. Und als die Brüder dann zurückkehren nach Hause, begegnen sie ihrem Vater und erzählen dem Vater, hör mal zu, übrigens, Jakob, der Josef lebt noch. Und das muss man sich mal vorstellen, die haben ihm das Gewand zugeschickt, verblutet, haben gesagt, totes Tier gerissen und jetzt, 30 Jahre später, sagen, er lebt übrigens. Ich glaube, der Jakob hat gesagt, sag mal, er hat mich jetzt jahrzehntelang in dem Glauben gelassen, dass mein Sohn nicht lebt. Ich trauer, mir geht es wie ein Hund, hab Ängste, hab Zwänge. steht nirgends was darüber drin. Aber wisst ihr was? Er hat es nicht glauben können. Ich gesagt, nee, glaube ich euch nicht. Das war so in ihm tief drin, dass er es nicht glauben konnte. Und nach einer bestimmten Zeit konnte er es annehmen. Und dann passiert etwas. Er baut einen Altar und bringt ein Dankopfer und plötzlich redet Gott wieder. Was die Bibel nicht sagt ist, hätte er es früher getan, hätte er früher eine Antwort bekommen oder keine Ahnung. Aber es scheint wieder irgendetwas passiert zu sein, dass er sich Gott zuwendet. Und wisst ihr was, wenn man dann mal so als Vater, das eine ist ja, dass mich meine Söhne alle an der Nase rumgeführt haben. Das andere ist aber, dass du praktisch dir ständig Gedanken machst, hätte ich ihn früher oder später schicken sollen, den Josef? Wieso habe ich überhaupt den geschickt? Hätte ich nicht einen Knecht schicken können? Hätte ich nicht den Josef und einen Knecht schicken können? Wieso? Also die Jungs werden doch alleine auskommen. Also dieses hätte. Kennt ihr das, dass man praktisch immer wieder auch an einen Punkt kommt in seinem Leben, wo man denkt, oh, hätte ich die Entscheidung oder anders getroffen? Warum? Warum habe ich das gemacht? Also in meinem Leben gibt es so ein paar Momente, wo ich denke, hätte ich doch anders. An sich ist es nicht schlecht, auf die Vergangenheit zu schauen. Aber wenn ich die gefangen nimmt, dann macht sie dich bewegungsunfähig und dann schafft sie auch in Unfrieden. Also wenn du so Momente hast, dann möchte ich dich bitten, fang an, den Blick nach vorne zu richten. Nimm das Gute aus dem Ganzen mit, damit du nach vorne schauen kannst. Und ich weiß, manche von euch, die haben extrem schlimme Dinge erlebt. Manche sind weniger schlimm, sicherlich. Aber der Rückwärtsblick, wenn der bleibt, dann bist du blind und ich würde im Rückwärtsblick hier runterfallen, wenn ich weitergehen würde. Und wir haben Jesus, der uns da drin hilft, der uns die Möglichkeit gibt, das Rückwärts, was nicht so gut laufen ist, in unserem Leben anzuschauen, daraus zu leben, zu lernen und nach vorne zu schauen. Und vielleicht geht es dir auch so, nachdem du jetzt diese Geschichte gehört hast, sag mal, diese 10 Brüder, was sind denn das für üble Typen gewesen? Also wenn du solche Brüder hast, brauchst du keine Feinde mehr. Und wenn wir nicht aufpassen, dann fällt es uns relativ schnell und wir sagen, ich wär nie so gewesen. Ich meine, man muss sagen, ich habe noch nie eine Karawane hier vorbeilaufen sehen. Wüste haben wir auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich merke, auch in mir gibt es manchmal Momente, vielleicht auch bei dir, wo du denkst, wo kommt denn das jetzt her? Wo kommt denn der Kamerad? Ich hatte eigentlich gedacht, bei der Taufe hätte ich den untergetaucht, diesen komischen Freund. Und vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch tun sich in manchen Situationen, in manchen Begegnungen beinahe Abgründe auf. Da denkst du, boah, die Reaktion, wo kommt plötzlich der Hass her? Wo kommen plötzlich diese komischen Dinge in meinem Leben her? Sicherlich nicht bei allen, aber bei manchen. Und dann geht es uns doch auch so wie denen hier. Das ist vielleicht jetzt im ersten Moment, denkst du, eine schlechte Botschaft. Abgründe, schlechte Themen. Aber wisst ihr was? Gott hat diese 12 insgesamt Kameraden genommen und hat gesagt, mit denen baue ich Gemeinde. Das sind unsere Stammesväter. Und aus einem dieser Stammesväter hat sich Jesus nicht nehmen lassen zu sagen, da setze ich mich drauf. Und wenn Gott diese 12 Kameraden nimmt und sagt, darauf baue ich meine Gemeinde, glaube ich, hast auch du eine Chance. Ich bin überzeugt davon, auch du hast eine Chance. Wie schlimm die Themen sind, die dich bewegen, wie schlimm das ist, was du vielleicht gemacht hast, wie unwürdig du dich fühlst. Wenn ich das angucke, auf was Gott seine Gemeinde gebaut hat und wie ihn Josef vergeben hat, da bin ich mir sicher, auch du hast eine Chance. Und wisst ihr, Josef und diese Geschichte, dass er unschuldig leidet, erhöht wird, um ein Volk zu retten, ist übrigens ein Hinweis schon im Alten Testament auf Jesus. Jesus kam auf die Welt unschuldig, wurde er gemartert, wurde erhöht, auf dass wir alle Errettung unseres Lebens haben. Dass wir Frieden, dass Frieden zwischen Gott und uns stattfinden kann. Auf dass wir ein neues Leben bekommen und Veränderung. Und ich glaube, die hatten damals den Heiligen Geist so in der Form, wie wir ihn kennen, nicht. Die hatten wahrscheinlich noch viel mehr zu kämpfen mit ihren Charakterschwächen, mit den Themen. Aber wir haben einen Gott, der in uns drin lebt und mit uns Beziehung hat und will, dass wir ihm ähnlicher werden. Im Korintherbrief sagt der Paulus sogar, auf dass ihr vollkommen werdet. Das Wort macht mir immer noch ein bisschen Mühe, aber so steht es drin. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel Gottes mit dir, dass du ihm ähnlicher wirst. Und Gott ist vollkommen. Gott ist Liebe in Person, Friede in Person. Und er will, dass dieser Maßstab, der da als Ziel vor uns liegt, dass auch wir in diese Richtung gehen. Und damit du nicht denkst, das betrifft jetzt das mit den Abgründen und das Schlechte betrifft den neben mir, möchte ich einfach mal ein paar Sachen bringen. Der eine oder andere wird sich wiederfinden. Ich hoffe, niemand von euch bei allem. Aber auch dann sage ich dir, ist Hoffnung für dich. Aber Lügen. Betrug. Übrigens, Betrug fängt schon dann an, wenn du an der Kasse mehr Geld rauskriegst und es mitnimmst. Da fängt Betrug an. Weil dieser Typ hat nachher in seiner Kasse Differenz, muss es unter Umständen aus eigener Tasche zahlen. Das heißt, du bereicherst dich mit fremdem Gut. Steuerhinterziehung. Die Sachen teilweise nicht ganz wahr angeben oder versuchen zu umgehen. Begierden. Pornografie, ein ganz, ganz heißes Thema aktuell. Perversionen vielleicht sogar. Süchte, Zwänge, Eifersucht. Wir gehen da immer so schnell drüber, aber Eifersucht ist in der Bibel ein richtiges Brett. Eifersucht und vor allem Geiz. Bist du geizig? Hast du Mühe zu geben? Gibst du gern? Gibst du von Herzen gern? Schlechtes Reden? Minderwertigkeit? Oder einfach diese ganzen heimlichen Themen, diese heimlichen Sünden? Ich weiß, es ist immer, andere haben das, ich nicht. Ist immer so. Die anderen sind schlimm, nicht ich. Diese Geschichte ist uns gegeben, damit wir lernen, wie man es richtig macht, aber auch, wenn es nicht gut ist. Und ich möchte dich bitten, wenn du dich in irgendeiner Form angesprochen fühlst und Dinge machen dir Mühe, entweder ob das diese Themen sind von hätte, hätte, ich kriege das Ding nicht los, ständig denke ich, warum habe ich das gemacht. Also du kriegst diesen alten Mist nicht los. Und du kriegst ihn alleine nicht los, dann nimm dir eine Person des Vertrauens und geht ins Gebet, weil Gott, Jesus ist gestorben, damit du frei wirst von diesen Themen, auf dass du ein Leben in Freiheit führen kannst, ohne Bindungen. Und Bindungen heißt nicht immer Dämonen und irgendwelche Geister. Bindung ist manchmal, reicht schon aus, wenn dich etwas so gefangen nimmt, dass du nicht fähig bist, zum Beispiel jemand normal zu lieben. Ein normales Leben zu führen, normal zu agieren. Nicht immer in Angst zu leben, da fängt schon Bindung an. Wenn dich Dinge in irgendeiner Form so beeinflussen, dass das Leben unglaublich schwierig wird und du musst so um deinen Frieden kämpfen. Aber auch die anderen Themen. Wenn du weißt jetzt, oh, da habe ich Mist gebaut, dann bring das Thema in Ordnung. Und wenn du hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, dann möchte ich dir das Angebot machen, dass du ihn kennenlernen kannst. Er ist wirklich nur ein Gebet weit weg von dir. Er steht direkt neben dir und sagt, hier ist meine Hand. Und so wie der Josef hier ein Volk gerettet hat, so ist Jesus gestorben, damit du Erlösung und Errettung haben kannst. Und zwar, er ist unschuldig gestorben. Und vielleicht denkst du auch, ich muss zuerst alle die Dinge in Ordnung kriegen. Also so war es bei mir. Deswegen hat es bei mir so lange gedauert, bis ich gläubig geworden bin. Ich habe gedacht, ich muss zuerst, also das ist eigentlich total idiotisch, weil die Bibel sagt etwas genau anderes. Aber ich habe gedacht, ich muss zuerst ein bisschen besser werden, bis ich mein Leben Jesus geben kann. Und wisst ihr was, das funktioniert schon mal gar nicht. Und eigentlich ist es gar nicht in dem zu finden, was Jesus für uns will. Jesus sagt, weil du so schlecht bist, deswegen bin ich gestorben. Auf dass ich dir ein neues Leben gebe. Auf dass du die Themen in deinem Leben endlich in den Griff kriegst. Also du wirst es nicht von alleine schaffen und auch nicht vorher. Und es macht keinen Sinn, besser zu werden oder selber besser sich zu machen, um dann sich zu entscheiden für Jesus. Sondern mach das und du wirst sehen, wie plötzlich jemand in dir ist, der dir hilft, an die Themen ranzugehen, der dir einen Frieden geben will. So sagt das Wort Gottes. Einen Frieden gebe ich dir, den die Welt nicht geben kann. Und selbst in den Umständen von Corona und Ukraine und Energiekrise und ich weiß nicht, wo es hingeht und mein Job und diese ganzen Sorgen und Nöte, wirst du trotzdem in diesen Umständen mit Jesus einen Frieden bewahren und halten können, trotz aller Umstände. Und das ist etwas, was nur übrigens Gott geben kann. Und warum? Weil er nicht von unseren Umständen abhängig ist, sondern weil es in dir drin ist. Auch das mag ein Kampf sein, ja. Ich sage jetzt nicht, du wirst gläubig und alle Probleme sind erledigt. Nein, bei manchen fangen sie vielleicht auch erst an. Aber das Leben ist lebenswerter. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich würde behaupten, ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen zu leben, weil ich plötzlich für mich, es mag euch nicht betreffen, aber ich habe plötzlich gewusst, warum ich da bin, dass mein Leben lebenswert ist und dass es ein Ziel und einen Sinn hat. Habe ich davor so nicht gehabt. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt plötzlich gewusst habe, dass ich im Job das und das mache oder in der Gemeinde das und das, aber ich habe in mir drin gewusst, Gott will mich gebrauchen. Und er hat mich geschaffen, dass ich Beziehung zu ihm habe und aus dieser Beziehung etwas passiert, was weit über das hinausgeht, was ich überhaupt kann. Und das Gleiche, bin ich überzeugt, gilt auch für dich und nicht nur für mich. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, wie wir darauf reagieren, denn es sind Sachen, die natürlich teilweise vielleicht intim sind oder mit Scham bedeckt sind oder belegt sind. Aber ich fände es schade, wenn du jetzt im Prinzip einfach nach Hause gehst, sagst, boah, ich merke, da triggert mich was an und der Moment ist weg. Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeiten haben, Ralf, in irgendeiner Form darauf zu reagieren oder ob wir Gebetsteam haben, ob ich einfach sage, hey, hast du ein Thema, ich würde gerne für dich beten. Aber ich möchte dich auf alle Fälle nicht entlassen, um dir zu sagen, nimm das Thema mit dir selber mit, kämpf weiter selber, sondern dazu ist Jesus gekommen und dafür leben wir Gemeinde, dafür leben wir Beziehung, dass wir einander tragen, ertragen, aber tragen und in diesen Zeiten, wo es vielleicht auch manchmal schwierig ist, miteinander durchgehen. Und vielleicht betrifft es auch nur Einzelne von euch mit diesem Thema. Ich habe da was, mit dem ich ein Problem habe. Und vielleicht betrifft es auch nur Einzelne von euch, die sagen, ich habe mein Leben Jesus noch nicht gegeben. Aber heute ist der Moment. Wenn du jetzt weißt, es spricht dich an, dann würde ich nicht auf morgen warten, weil morgen ist ein neuer Tag mit neuen Themen. Heute ist der Tag des Heils. Amen.